Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und heute geht es um ein Thema, ja, das eigentlich immer noch ganz schön tabu besetzt ist. Es geht um das Thema Aufklärung und auch um das Gespräch, wie klärt man überhaupt seine Kinder auf? Und heute ist der Schwerpunkt die Töchter. Also wenn die langsam in das Alter kommen, in der die erste Regelblutung ansteht, der erste Freund und der erste Sex. Alles, was Eltern womöglich nervös macht, vielleicht sogar ganz besonders die Väter. Wann sollen wir mit unseren Töchtern über Tampons sprechen und Kondome und die Pille und Geschlechtskrankheiten? Wie sollen wir darüber sprechen? Sollen wir das überhaupt und müssen wir das überhaupt? Lernen das die Kinder denn heute nicht sowieso im Internet oder in der Schule? Aber was, wenn nicht oder nicht auf die richtige Weise? Wir Frauen wissen zumindest noch, wie es uns in dem Alter ging, selber ging. Aber auch wir sind in einer ganz anderen Zeit groß geworden, mit ganz anderen Medien, ohne YouTube und ohne Tinder und TikTok. Und dann stehen da diese Mädchen vor uns, die mit 13 Jahren schon Pornos auf dem Handy haben, Push-Up-BHs kaufen und sich die Lippen aufspritzen wollen. Was sollen wir diesen Mädchen denn noch erzählen? Und was können wir tun, damit diese Mädchen, diese jungen Frauen gesund durch diese manchmal irre Zeit kommen, in der sich plötzlich alles ändert? Mein heutiger Gast führt diese Gespräche seit vielen Jahren in ihrer gynäkologischen Mädchensprechstunde. Bei mir sitzt Dr. Sibylle Görlitz-Novakovic. Sie ist niedergelassene Frauenärztin in Berlin und sie hat selber 3 Töchter. Also, wenn jemand weiß, wie man mit jungen Frauen über heikle Themen spricht, dann sie. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen, Sibylle.
Hallo, Tag, Jael.
Wir sind beide aus Berlin und wir kennen uns schon viele Jahre. Wir sind auch befreundet und deswegen sind wir jetzt ganz entspannt mit Sibylle und Jael beim Du. Sibylle, du bietest in deiner Frauenarztpraxis eine Mädchensprechstunde an. Kannst du uns mal kurz beschreiben, was ist das, wer kommt da zu dir und was macht ihr da eigentlich?
Ja, die Mädchensprechstunde soll mal den Mädchen so ein bisschen den Anfang von einem neuen Lebensabschnitt erleichtern. Die waren ja bis dato dann beim Kinderarzt und dann ist es so eine Lebensphase, da wissen die nicht so richtig wohin. Und wenn man das gleich den Frauenarzt nennt, dann sind die natürlich auch so ein bisschen verschreckt, fühlen sich eher eingeladen in die Mädchensprechstunde, Betonung auf wir sprechen auch erstmal, denn das ist mir ganz wichtig. Ich will, dass die mich kennenlernen, dass die das Fach und was das Fach beinhaltet, natürlich diesen neuen Lebensabschnitt erstmal kennenlernen und dass sie keine Angst haben und dass man denen vor allem auch mal diese Gruselvorstellungen, die zum Teil im Kopf haben, was so der Frauenarzt tut, dass man da auf irgendwelchen komischen Stühlen sitzt, nackig mit komischen Geräten in sich, dass man denen das erstmal nimmt und sagt, wir lernen uns sowieso erstmal kennen und wir sprechen. Und ich fange eigentlich auch immer erstmal so an, dass ich sage, hallo, schön, dass du da bist. Ich duze die auch. Wenn die unter 18 sind, duze ich die, weil dann fühlen die sich auch erstmal so ein bisschen wohler. Weil beim Kinderarzt war auch immer du und dann kommen die plötzlich zu mir und dann sagt man, Frau Müller, da denken die, es geht um Mutti. Also, dass man die erstmal abholt. Und dann sage ich auch immer meistens zu denen, warum bist du denn heute bei mir eigentlich? Und dann sagen viele, das weiß ich gar nicht so richtig.
Ah, das heißt, die Eltern schicken die. Das
meine war Mama, Idee. Die hat den Termin gemacht bei ihnen. Und dann sage ich, naja, das ist ja schon mal super, weil ich freue mich total, dich kennenzulernen. Aber gibt es denn irgendwas, was du gern über mich wissen willst oder über das, was ich hier mache? Interessiert dich irgendwas? Und dann überlegen die meistens ein bisschen und wenn sie merken, ach eigentlich, die geht, die ist ganz nett so, dann sagen sie zum Beispiel, ja, keine Ahnung, ist es normal, dass meine Tage auch echt wehtun? Und ist es normal, dass die auch manchmal nicht ganz so kommen, wie meine App das sagt? Das ist ja echt immer die Altersstufe, die dann sagt, meine App sagt aber oder mein Handy sagt aber, dass es so und so sein muss. Die haben schon so ein bisschen eine Vorahnung. Aber über die Tage kommen die eigentlich ganz gut mit einem ins Gespräch. Das finden sie erstmal auch nicht so unangenehm. Und dann kann
Entschuldigung, wenn ich zwischenfrage, sind die Eltern dabei?
Unterschiedlich. Also das so und so. Ich würde mal sagen 50-50. Also eigentlich fast bei allen ist die Mutter zumindest im Wartezimmer dabei. Ah, ja, jetzt gestern, super, Corona, schickte meine Helferin so eine sehr protektive Mutter ins Treppenhaus. Die Mutter guckte super sauer. Die Tochter war plötzlich total gelöst, fand es super, dass die Mutter ins Treppenhaus musste. Also man merkt den Töchtern häufig an, die finden das so mittel. Mhm. Und ich gucke dann, weil Ziel ist, ich habe ja so ein Doppelziel. Ich will natürlich primär die Tochter irgendwie so ein bisschen für mich gewinnen. Mhm. Nicht für mich als Person, aber für mich als Vertrauenspartner und als Anlaufstelle, sollte sie denn mal in eine heikle Situation kommen. Und das ist natürlich ein ganz vorsichtiger Draht, den muss man da aufbauen. Auf der anderen Seite habe ich aber natürlich auch die Mutter. Und oft, meistens sogar ist bei mir so, ist die Mutter auch meine Patientin. Mhm. Auch der möchte ich natürlich das Gefühl geben, sie sind hier mit im Boot und ich verstehe auch ihre Ängste und Sorgen. Aber ich sage, also wenn die Mutter mich im Vorfeld fragt, das ist ja auch manchmal so, dass die bei ihrem Termin sagt, Mensch, kann denn meine Lisa auch mal zu Ihnen kommen? Dann sage ich, ja, total gerne. Also wichtig ist mir, dass wir vorne weg gleich schon mal klären, meine Patientin ist dann Lisa. Bei mir ist es ganz wichtig, dass ich auch mit Lisa ein Vertrauensverhältnis aufbaue. Das ist sicherlich auch Ihnen wichtig, dass die in einer Notsituation, egal wie eng die Kinder mit ihren Eltern sind, jedes Kind kann ja auch mal in eine Notsituation kommen, wo so Mama und Papa irgendwie nicht enttäuschen wollen. Und dann wäre es mir wichtig, dass Lisa mir dann vertraut. Ich verspreche Ihnen, wenn das in irgendeiner Form eine Situation wäre, die Ihre Tochter gefährdet, dann informiere ich sie sofort. Und das finden die eigentlich immer ganz gut, wenn man mit den Müttern vorher schon so einen kleinen Pakt macht und dann auch sagt, wissen Sie, ich würde Ihrer Tochter tatsächlich auch anbieten, dass sie zu mir alleine reinkommt und wir fragen die dann einfach. Und dann sagen die meisten Mütter, das finde ich gut. Mhm. Selten, aber man kennt ja auch ein bisschen die Patienten, sind das Mütter, denen ist es überhaupt gar nicht recht, dass sie da irgendwie vor der Tür warten sollen. Und man merkt es aber den Gesprächen an, die sind überhaupt nicht so ehrlich. Die Töchter fragen nicht das, was sie fragen wollen. Die antworten eigentlich fast immer auf die Frage, hast du schon einen Freund oder hattest du schon mal einen? Nein, außer der ist schon Teil der Familie und ist immer am Armbrotzisch, dann können sie eigentlich Nein sagen.
Das heißt, es ist doch eigentlich dann besser, wenn man die Patienten oder die jungen Patientinnen alleine sieht. Also das heißt, wenn man so eine Sprechstunde anbietet oder ich auch junge Leute sich jetzt dafür interessieren.
Ich finde es immer besser. Ich finde es sowohl besser, dass die Mutter nicht mitkommt, als auch der Freund. Auch das gibt es ja gar nicht so selten, dass der Freund mitkommt. Mhm. Das ist einerseits, finde ich, eigentlich ganz nett, dass der sich zumindest auch mal für die Verhütung interessiert. Das finde ich eigentlich echt gut. Dann sage ich zu der immer, also erstmal Glückwunsch, hast du schon mal die richtige Wahl getroffen? Dann gucken die einen so ganz entgeistert an. Dann sage ich, weißt du, ich finde das super, dass der mit dabei ist. Ich meine, er könnte ja auch sagen, ist mir egal, aber es betrifft euch beide. Also da hast du ja schon mal dir einen guten ausgesucht. Da sind die immer schon ganz froh und ganz stolz. Aber die trauen sich meistens natürlich nicht so ehrlich zu fragen, wenn er daneben sitzt. Und das ist sowohl beim Freund so, es ist auch bei der Mutter so. Also Menstruation, trauen sie sich vielleicht gerade noch, wenn die Mutter dabei sitzt, aber auch da sind sie ein bisschen ehrlicher, wenn die nicht dabei ist. Und beim Thema Verhütung sowieso.
Sag mal, und Väter, kommen die eigentlich auch vor?
Wirklich, wirklich, wirklich selten. Das kann ich jetzt echt dreimal betonen. In 20 Jahren vielleicht zweimal. Und dann aber auch eher der alleinerziehende Vater, der wirklich die Verantwortung übernimmt. Ja, der ist eigentlich auch wirklich, das hatte ich noch nie, dass der mit im Sprechzimmer ist. Der ist dann ganz beschämt im Wartezimmer und möchte sich dann auch meistens gar nicht so doll einmischen. Und wenn man dann sagt, das wäre total toll, sie könnten das jetzt noch unterschreiben, irgendeine Aufklärung für Impfung oder sonstige Dinge, weil ihre Tochter, die ist ja noch nicht 18, dann sagen sie, naja, das mache ich dann nochmal ganz schnell. Aber die wollen gar nicht so gerne so viel ins Boot, die Väter. Mhm. Und wenn das wirklich mal eine heikle Situation ist, also Beispiel, das hatte ich natürlich auch schon immer mal, so die Teenie-Schwangerschaft, ja, dann brauchen häufig die Mädchen einen Moment, um die Mutter mit ins Boot zu holen. Mhm. Und dann hatten wir schon immer wieder so diese Situation, also Mutter und Tochter haben es dann erstmal so ein bisschen wahrgenommen, dass das jetzt die Situation ist und gucken einen dann an und sagen, ja, aber Papa, der muss das nicht erfahren, oder? Mhm. Und sagt man, naja, also das ist jetzt ihre Familiengeschichte, aber ehrlich gesagt haben sie ja hier ein geteiltes Sorgerecht. Und ich fände das eigentlich schon eine Sache der Fairness, wenn sie Papa irgendwie ein bisschen mit ins Boot nehmen würden. Aber das würde ich dann doch tatsächlich ihnen als Familie übergeben. Mhm. Also die Väter. Und auch gerade, wenn es jetzt sowas um eben ungewollte Schwangerschaft, Verhütung, das ist ganz klar, das artikulieren die Töchter und die Mütter aber auch, dass die Väter eine Krise kriegen bei der Vorstellung. Verhütung, das ist ja ganz klar, was das heißt. Das heißt, da kommt dann so ein kleines Kerlchen mit Pickeln, mit ganz klaren Vorstellungen, was Ziel des abendlichen Treffens sein soll. Und wenn der Vater sich das vorstellt, das kenne ich von meinem eigenen Mann, der sagt, das sind alles miese Kerle, die haben nur eins im Kopf. Ne? Und man sagt, jetzt sei doch nicht so fies, du willst doch nicht, dass sie mit 30 noch zu Hause bei uns sitzt. Das finden Väter, finden diese Vorstellung ganz unangenehm, weil sie sich natürlich in die Rolle des jungen Mannes reinversetzen können und diese Vorstellung, dass ihre kleine Prinzessin da angefasst wird, das finden die ganz merkwürdig.
Ganz furchtbar.
Ja.
Du hast ja schon gesagt, die jungen Mädchen kommen schon mit 13 mit einer App, wo sie ihre Menstruation, ihren Zyklus ablesen.
Ja.
Was wissen denn die jungen Mädels jetzt in dem Alter schon so alles und wo bekommen sie diese Informationen her? Sind die schon sehr vorinformiert, wenn sie bei dir zum ersten Mal vorbeikommen?
Also ich finde, die sind einerseits sehr informiert und andererseits sehr uninformiert. Also die wissen bestimmt mehr, als wir früher wussten, weil die einfach Internet zur Verfügung haben.
Wir hatten Dr. Sommer in der Bravo.
Ich weiß, das habe ich auch immer bei meinem Bruder mir geklaut, die Bravo, und mich in das Bett gelegt, bis er nach Hause gekommen ist. Aber das, ja, da gab es dann auch so Fragen, Petting und was weiß ich, aber die haben jetzt mehr Informationsmöglichkeiten, das muss man ganz klar sagen, und die sind auch, ich finde, die sind auch früher interessiert, als wir das waren. Wirklich früher. Also, dass ich 13-, 14-Jährigen mit denen über Verhütung spreche, das ist wirklich nicht selten. Wenn ich mir zurück überlege, das war in meinen Schulzeiten nicht so. Das war eher 16, 17. Und dann war das schon so, dass meine Mutter sagte, Mensch, die ist aber früh dran. Also das war echt anders. Und dadurch, dass die früher, das ist für die früher ein Thema, informieren die sich auch. Die informieren sich aber auch so ein bisschen partiell. Also manches wissen die ganz gut, manches wissen die echt überhaupt gar nicht. Also Stichwort finde ich sexuell übertragbare Erkrankungen. Bin ich manchmal so ein bisschen erschrocken. Bestes Beispiel, Freundinnen kommen manchmal zusammen. Sagen, sie hätten jetzt beide was auf dem Herzen. Fängt die eine an zu reden und sagt, ja, also ich hatte da was mit einem Jungen und der ist auch viel älter und jetzt mache ich mir auch Sorgen und ich hätte gerne mal so einen Test auf sexuell übertragbare Erkrankungen. Sagt die Freundin, ja, und weil das ja auch so teuer ist, haben wir uns gedacht, wir machen einen, wir teilen uns das Geld, weil wir hatten beide schon mal was mit dem Jungen. Wie gesagt, okay, wirtschaftlich gedacht, aber in dem Fall passt nicht, ne? Wo man denkt, Mensch, ihr Süßen, also müsst ihr euch mal ein bisschen genauer überlegen, ne? Und dann denkt man, Mensch, die kommen da schon mit Push-Up-BHs, iPhone 10 sind voll dabei, Gelnägeln, aber das haben sie sich irgendwie nicht so richtig überlegt.
Ist denn nicht auch dieses Material, also Pornografie ist ja für jeden verfügbar jetzt und auch, dass die Mädels Nacktfotos in den jungen Jahren schon von sich teilen. So, ist da nicht sozusagen irgendwas auch übersprungen? Also du hast gesagt, sie haben Ahnung. Haben sie da nicht quasi zu viel Ahnung, die auf gar keiner Basis steht?
Ja, ich glaube, sie sind, wie soll ich mal sagen, die sind vor nichts mehr erschrocken. Die sind auch nicht mehr so neugierig auf die Welt. Das finde ich fast, klingt jetzt so ein bisschen altertümlich, aber das finde ich fast so ein bisschen schade manchmal, dass ich denke, ihr wisst schon alles. Euch eröffnet sich gar nichts mehr, weil ihr so informiert und ja, manchmal ist abgebrüht ist auch so ein böses Wort, aber das erschreckt die alles gar nicht. Das erschreckt die alles gar nicht, dass man, weiß ich nicht, bei Tinder irgendwie mit 16 einen 25-Jährigen trifft. Das finden die alles gar nicht schlimm. Und das ist ja auch ja, nee, schlimm ist sowieso ein schwieriges Wort, aber das ist durchaus, finde ich, das ist eine Situation, da muss man sich mal Gedanken drüber machen. Was heißt denn das mit jemandem, der eben so viel älter ist, der nicht minderjährig ist, der vielleicht auch schon ganz viel Kontakte mit Frauen hatte? Und da, finde ich, fehlt oft der Respekt vor der Situation. Und dann erzähle ich den Mädchen gerne, ein bisschen abgeschwächt, aber eine Geschichte, die mich tief getroffen hat. Ein ganz süßes, junges Mädchen, 19, 20, die sich über eine Tinder-Bekanntschaft mit HIV angesteckt hat und die zu mir kam und sagte, ich kann es gar nicht glauben, der sah so wahnsinnig gut aus. Und dann habe ich gesagt, aber Süße, das haben schon ganz schön viele vor dir gefunden, dass der wahnsinnig gut aussah. Und der ist viel älter gewesen wie du. Und der hatte die dann irgendwie immerhin ein halbes Jahr später angerufen und ihr das gesagt. Der wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, nicht? Also der hat sie, was man ja auch tun muss, und das hat er, aber das machen ja auch nicht alle, der hat sie informiert, aber mich hat das total geschockt. Das Mädchen hat es geschockt. Und was mich aber vor allem auch so erschreckt hat, war, dass sie so fassungslos war, dass das passieren konnte. Und das ist so eine Geschichte, die erzähle ich ein bisschen abgespeckt, sowohl meinen Töchtern rauf und runter, die können es nicht mehr hören, aber auch den Patientinnen und sage mal zu ihnen, weißt du was, ich finde, du bist in einer super tollen Lebensphase und hab echt Spaß. Es ist super. Du bist jung, du bist hübsch, das Leben steht vor dir, aber schau einfach, dass dir nichts passiert, weil das Leben ist manchmal echt gefährlicher, wie du denkst. Und gerade Internet ist total gefährlich. Und schau einfach, dass du dich schützt.
Aber Kondom.
Dass du nicht, genau, dass du nicht schwanger wirst und dass du dich nicht mit irgendeiner sexuell übertragbaren Erkrankung ansteckst.
Sollen die denn dann immer ein Kondom tragen oder soll man dann vielleicht auch zum Test gehen? Redet man das
ja? Ja, dass man sagt, guck mal, wenn du den Jungen nicht kennst. Und da sagen die aber natürlich, wissen sie eigentlich, wie uncool das ist? Und dann sage ich, ja, das ist mir durchaus bewusst, dass du das so findest. Aber ich sag dir mal, was richtig uncool ist, wenn du dir nämlich jetzt, wo du stehst vor einem super Leben und dann, wenn du dir jetzt schon irgendwie so eine schwierige Erkrankung einhandelst, das wird dein Leben schwierig machen. Und dann sagen die oft so, ja, aber da stirbt man ja nicht mehr dran, ne? Da sage ich, naja, also so kannst du das auch nicht mehr sehen. Das ist natürlich eine andere Situation wie zu meiner Jugend. Da hast du völlig recht. Da gibt es ganz andere Möglichkeiten, das zu behandeln. Aber ich sagte trotzdem, was es ist. Eine schwere Erkrankung. Und ganz ehrlich, die ist vermeidbar. Und man muss halt immer so ein bisschen, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Das bespricht man auch nicht beim ersten Mal. Man muss erstmal schaffen, dass man eine gewisse Vertrauensbasis hat. Man muss denen immer wieder sagen, ich verpetze dich nicht bei deiner Mama. Egal, was du machst, ja, ich bin dein Ratgeber, ich bin deine Ärztin, aber ich bin auch gern dein Ratgeber. Und dieses Vertrauen muss man natürlich auch erstmal aufbauen.
Bevor wir uns jetzt aufs nächste Jugendlichenthema stürzen, habe ich aber mal eine Frage. Das sind ja alles Dinge, die man lang und ausführlich besprechen muss. Machst du das? Hast du dafür Zeit? Ich meine, du hast auch eine Kassenpraxis. Wird das auch bezahlt eigentlich?
Da sprichst du mir jetzt mal so ein bisschen aus dem Herzen. Weil natürlich, das ist ganz klar, da haben wir uns ja auch schon oft drüber unterhalten, du hast in einer Kassenpraxis natürlich, du musst einfach, kannst dir nicht so viel Zeit für die Patienten einfach nehmen. Ja, das ist, um es mal ganz hart zu sagen, unwirtschaftlich. Aber als ich bin ja vor allem Arzt geworden, weil ich irgendwie ein guter Arzt sein möchte und weil ich gut der Patientin zuhören möchte und weil ich ihre Fragen auch beantworten will und wenn sie zwei Fragen hat, auch zwei Fragen gerne beantworten will. Und das ist die tägliche Klemme, in der man tatsächlich in so einer Arztpraxis mit einem Kassensitz steckt. Das muss man einfach ganz ehrlich sagen, dass man zum einen so eine Wirtschaftlichkeitssituation im Nacken hat. Da hängen die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter dran. Also das muss man ja auch, man muss ja auch wirtschaftlich arbeiten. Aber zum anderen will ich, dass die Patientin bei mir rausgeht und sich nicht abgefertigt fühlt wie eine Nummer. Und das ist wirklich, das ist schwierig. Und so, ich bin aber für mich so, wenn ich das, man kann nicht eine Stunde reden, man muss schon gucken, dass man so ein bisschen einen roten Faden hat, dass man so innerlich denkt, okay, so und so viel Zeit nehmen wir uns jetzt, im Idealfall 20 Minuten, mache ich immer. Das ist viel für eine Kassenpraxis, viele machen 10 oder 15 Minuten, das finde ich für einen Frauenarzt eigentlich zu wenig. Und manchmal ist es halt auch mehr als 20 Minuten, weil die Patientin echt ein ganz schweres Thema auf dem Herzen hat und sagt, ich habe ein Drogenproblem und ich muss Ihnen das jetzt mal sagen. Kann man nicht sagen, ist jetzt schlecht für dich. Buch dir nächstes Quartal einen Termin, weil dieses Quartal geht gar nicht. Das geht nicht. Aber das ist was, was das Leben in einer Kassenarztpraxis nicht so leicht macht.
Die Menstruationstasse. Ich habe gehört, das ist ein großer Trend, weil man damit ja auch Müll vermeidet. Also die klimabewusste, zukunftsorientierte Jugend findet das super. Stimmt das? Kannst du es bestätigen? Wie läuft die so bei dir in der Praxis?
Genau. Ich muss gestehen, ich musste mich an die gewöhnen. Denn ich bin ja nicht die Generation der Menstruationstasse. Und ich bin sowieso eher so ein pragmatischer Mensch und denke, ach, so ein paar Erfindungen sind großartig. Das ist der Tampons, die Pampers. Manche Dinge machen das Leben doch echt auch leicht, ne? So dass ich echt gestehen muss, ich habe so die ersten Jahre, das auch immer, die haben dann davon erzählt und dann habe ich das immer so ein bisschen, ja, wunderbar, wenn sie froh damit sind, gut ist. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das geht aber eigentlich nicht, nur weil du selber das ganz unwichtig findest, das geht nicht. Du musst dich doch mal ein bisschen mehr damit beschäftigen. Und dann habe ich mal angefangen, den Patienten mehr zuzuhören, warum sie diese Menstruationstasse wollen und was sie vor allem besser daran finden. Und es ist tatsächlich meistens eine bestimmte Generation, die das gut findet. Und das hast du ja schon richtig gesagt. Das sind meistens so die Mädchen, so 18 bis 24, die sich viel Gedanken machen um die Umwelt, um die Zukunft. Haben meine Kinder denn dann auch noch
Ressourcen?
Ressourcen, ganz genau. Und Stichwort ist immer nachhaltig. Das hat man... Also wirklich, wirklich selten bei Patientinnen ab 40, 50, die sagen das eigentlich nie so. Bei den Jungen ist immer ganz wichtig, wenn es auch um Verhütung zum Beispiel auch, dann sagen die mich, ich will was Nachhaltiges. Und bei der Menstruation genauso, da sagen die, ich will was Nachhaltiges. Das ist mir ganz, ganz wichtig und mit anderen Dingen möchte ich mich gar nicht beschäftigen.
Wie funktioniert diese Tasse?
So, also diese Tasse ist praktisch... wie so ein kleines Becherchen mit einer länglichen Form, so der Form der, ja, so im oberen Scheitendrittel nachempfunden und hat eine Öffnung und die wird auf den Ausgang der Gebärmutter, auf den Muttermund so aufgesetzt und da ist so ein Sog und dann saugt die sich im Prinzip fest. Und dann ist es eigentlich wie so ein, ja, wie so ein kleines Eimerchen, was praktisch das Blut sammelt. Und wohl auch viel, viel länger sammelt als so ein Tampon. Das kennt jede Frau, wenn man den zu spät wechselt, dann tropft es eben
läuft
auch
raus.
Mal raus. Ja. Und das ist bei den Tassen, die kann man viel, viel länger tragen. Ja, die haben ein größeres Fassungsvermögen und dann muss man die einfach vorsichtig mit dem Finger den Sog lösen, die Tasse auswaschen und entweder eine neue einsetzen oder man macht die eben sehr gründlich sauber und setzt die gleiche wieder ein.
Wie hygienisch ist das? Wie macht man die sauber?
Also das war mein Hauptkritikpunkt tatsächlich. Habe ich auch gedacht, ach, die werden alle eine Blasenentzündung haben, weil die das Ding nicht richtig sauber machen und so weiter. Das machen die ziemlich akribisch. Die machen das gut sauber. Denen ist es wichtig, dass das gut funktioniert.
Aber die Blase ist ja auch nicht die Scheide, die Vagina.
Nein, natürlich nicht. Aber ich habe gedacht, ne, wenn man denkt, okay, wenn die dann das da nachher irgendwie ewig, dieses moddrige Ding, dann haben sie irgendwelche Keime in der Scheide. Und wenn die in der Scheide sind, dann steigen sie auch mal gerne auf in die Blase und dann ist das alles eklig und riecht und ist komischer Ausfluss. Aber ganz ehrlich, also da habe ich mehr Patientinnen mit einem vergessenen Tampon, wo man 3 Stunden lüften kann hinterher, wie mit einer dreckigen Menstruationstasse, ehrlich gesagt.
Ich stelle mir das kompliziert vor, wenn ich auf dem öffentlichen Klo bin und muss mir dann die Tasse da rausfummeln und dann muss ich irgendwie die ausleeren und dann muss ich sie ja zum Waschbecken tragen,
genau.
Zum öffentlichen und dann fasse ich mit den Fingern an den Griff.
Ich bin genauso. Wir sind die gleiche Generation. Das war mein Hauptthema, dass ich immer gesagt habe, ja, aber sag mal, wenn du da im Friedrichshain in einer Bar nachts bist und dann sind da auch alle anderen mit auf der kleinen Mikrotoilette, dann wäschst du da eine halbe Stunde das Ding aus oder im Zug auf der Toilette. Das ist doch mega eklig. Und dann sagen die entweder, naja, also für solche Ausnahmen habe ich dann halt auch mal einen aus Öko-Textur Cotton-Tampon dabei. Gibt es nämlich auch. Oder so eine Schwemme. Ja, es gibt ja ganz viel, was wir so noch nicht kennen. Oder die sagen, ja, also was sind denn da jetzt so klemmig? Dann muss ich das da eben auswaschen. Das kriegen die hin.
Super, da haben wir jetzt viel gelernt. Was müssen denn Eltern noch so wissen über die erste Menstruation vor allem ihrer Töchter? Und wie ist es mit dem Thema Regelschmerzen? Woran erkenne ich denn, dass das noch so im Bereich des Normalen ist? Und wann muss das Kind zum Arzt?
Also den Eltern tatsächlich muss man viel mehr die Angst nehmen als den Töchtern. Die Eltern sind total aufgeregt. Die Mütter, die Väter wissen es ja meistens nicht so offiziell. Wenn die erste Blutung und die zweite Blutung vielleicht einen Abstand von, keine Ahnung, 60 Tagen haben. Normal ist so 28, 30 Tage. Und dann rufen die Mütter schon ganz aufgeregt in der Praxis an und sagen, wir haben, glaube ich, ein großes Problem. Wir müssen wahrscheinlich eine Überweisung zum Endokrinologen, zum Hormonspezialisten holen. Also sehr dramatische Situation bei uns zu Hause. Und da muss man immer erstmal die Mütter beruhigen, ganz wirklich die Mütter, und sagen, also jetzt mal ganz entspannt. Das fängt gerade erst an. Jetzt geben sie ihrer Tochter und dem Körper ihrer Tochter mal ein bisschen Zeit. Das muss ich tatsächlich erstmal einspielen. Die soll mal aufschreiben. Dann sagt die Tochter, aufgeschrieben wird nicht, die App nimmt das, alles klar. Also ich habe das ja früher noch in so einem kleinen Papier, Menstruationskalender eingeschrieben, die Mädchen machen das dann in ihrer App. Und dann sage ich, weißt was, sei einfach mal ganz entspannt. Du schreibst jetzt einfach mal ein bisschen auf, wir sehen uns mal im halben Jahr und alles ist gut. Erstmal ist alles gut, geh doch mal davon aus, dass alles hier gut wird und dass dein Körper das erstmal alles ein bisschen lernen muss. Menstruationsbeschwerden, da sind die manchmal tatsächlich ganz schön übermannt. Da fangen auch die Töchter an zu heulen und die Mütter dann mit. Das ist auch manchmal wirklich fies. Das kenne ich von meiner eigenen einen Tochter, die dann am liebsten immer 2 Tage zu Hause bleiben will, weil die so leidet. Und das muss man erstmal sagen, keine Angst, das ist hier nichts Schlimmes und nichts Gefährliches. Das ist aber wirklich unangenehm, musst dich dran gewöhnen. Du kannst auch ohne Scheu dir immer eine Paracetamol oder Ibuprofen irgendwas in deinen Schulsack packen.
Buscopan ist auch im Trend, habe ich schon mitbekommen.
Genau, ne, das ist ja so ein bisschen Buscopan und Paracetamol im Wechsel ist zum Beispiel auch immer das eine eher so ein bisschen krampflösend, das andere sozusagen als Schmerzmittel. Das ist manchmal auch eine ganz gute Kombi, wenn man die so ein bisschen im Wechsel einsetzt. Und dann sage ich, und weißt du was, ganz ehrlich, wenn es ganz schlimm ist, dann schreibt die Mama eine Entschuldigung und dann nimmst du dir eine Wärmflasche und legst dich einfach auch mal einen Tag ins Bett. Das wird meist ein bisschen besser, finde ich. Das ist oft am Anfang so ganz schlimm. Wenn die ein bisschen älter werden und es bleibt ein wirkliches Problem, dann muss man sich es natürlich genauer auch angucken. Es gibt ja auch so ein Krankheitsbild, was Endometriose heißt. So versprengselte Gebärmutterschleimhaut im kleinen Becken, die fürchterliche Regelschmerzen machen kann. Also ich mache es immer so, ich warte erstmal einen Moment zu. Und wenn ich merke, das geht gar nicht, dann überlege ich mit dem Mädchen, mit der Mutter, da sind in der Regel die Mütter dabei, weil die dann immer denken, das ist hier eine Krankheit oder so. Dann überlegt man, was machen wir, wollen wir mal eine kleine Pille probieren. Ne? Auch das ist denen häufig sehr fremd, dass eine Pille, das muss man einfach auch nochmal dazu sagen, die Hauptindikation der Pille ist natürlich Verhütung, aber die Pillen haben auch andere Indikationen, nämlich Zyklusbeschwerden, also schlimme Regelschmerzen oder auch mal eine sehr unregelmäßige Blutung oder auch mal schlimme Akne, da geht es ja dann in deinen Bereich und auch das ist ja eine Indikation der Pille. Ich empfinde es so, dass die Pille sehr, sehr, sehr kritisch gesehen wird von Müttern wie Töchtern. Aber man muss denen dann auch manchmal sagen, wissen Sie, sehen Sie es mal nicht so kritisch. Ihre Tochter windet sich vor Schmerzen. Einmal im Monat weint die 2 Tage. Ich finde das legitim, ihrer Tochter zu helfen. Und das heißt ja nicht, ich kann das auch verstehen, dass Sie vielleicht das eine oder andere von der Pille jetzt auch kritisch sehen. Das heißt ja nicht, dass Ihre Tochter bis sie 50 ist, eine Pille nehmen soll, muss. Ich würde Ihnen vorschlagen, lassen Sie es uns doch mal machen, bis sie 18 oder 20 ist. Dann helfen wir ihr erstmal ein bisschen durch die Schule durch. Später ist sie in der Ausbildung oder im Studium, da können die auch oft mit Schmerzen oder so besser umgehen. Und dann ist ja zum Beispiel auch eine Spirale eine super Option, wenn da so eine Aversion gegen Hormone besteht. Das sind aber viele, viele lange Gespräche und irgendwann kommen die dann und sagen, sie haben ja schon recht, das tut der so wahnsinnig weh, wir machen das jetzt.
Warum ist denn das überhaupt, also ich meine, irgendwie denkt man ja, die Menstruation ist wirklich keine Krankheit. Warum tut die so weh und hat das irgendwie zugenommen? Hat das was mit dem Lifestyle zu tun? Wird zu wenig Sport gemacht?
Nein.
Ist da zu viel Übergewicht?
Nein.
Was
das
ist denn
denke ich überhaupt nicht. Menstruation hat schon immer weh getan. Und es ist, glaube ich, dieser kleine Mini-Körper, der muss sich auch erstmal so ein bisschen daran gewöhnen. Und ich glaube, auch so ein Schmerz, den vielleicht eine erwachsene Frau oder eine Frau, die mal ein Kind bekommen hat, als gar nicht schlimm einstuft, findet so ein kleines Mädchen doch sehr befremdlich. Und das überfällt die so und macht denen auch irgendwie Angst. Und das muss man denen erstmal so ein bisschen nehmen, dass man sagt, also ganz ehrlich, das musst du gar nicht aushalten. Ich bin hier offen für alles und jetzt mach dir mal nicht einen Schreck. Und auch wenn du das jetzt vielleicht gerade nicht so siehst, ich finde es gerade ganz toll, dass du deine Tage gekriegt hast. Wir haben hier ein super Signal von deinem Körper, bei dir ist alles in Ordnung. Das ist doch super.
Ja, meine Eltern sind damals mit mir essen gegangen. Ich weiß noch, was es gab. Es gab Jägerschnitzel mit Pfeffersoße und Pommes.
Das finde ich schön. Meine Mutter sagte, mein Kind, du tust mir so leid, deine Kindheit ist vorbei. Und daraufhin bin ich in mein Zimmer gegangen und habe geweint.
Das heißt, dann ist doch besser, das zu feiern, oder?
Ja, finde ich schon. Jägerschnitzel finde ich besser.
Okay, du hattest vorhin schon angedeutet, dieses Erschrecken über die Frauenärztin, die die Pille empfiehlt. Ich habe ja auch zwei Söhne in der Pubertät und bekomme schon mit, dass die Pille schick ist und dass sie als sozusagen Lifestyle-Produkt auch durchaus attraktiv ist. Bei dir hatte ich jetzt eher den Eindruck, man ist heutzutage eher ängstlich mit der Pille. Kannst du das ein bisschen einordnen? Also ist man eher hormonkritisch oder wie ist es?
Also absolut hormonkritisch. Man muss aber eins nochmal sagen, es hängt tatsächlich auch ein bisschen von dem Umfeld ab, wo das Mädchen herkommt. Ist es eine Familie, die eher kritisch gegenüber Hormonen, gegenüber Impfungen, hängt sicherlich auch ein bisschen mit der intellektuellen Situation der Familie zusammen. Ja, das sind echt Patientinnen, die sind kritisch. Ich weiß, das habe früher auch Praxisvertretungen in verschiedensten Bezirken gemacht. Ja, und da gibt es auch Bezirke, da sagt die Mutter schon mit 12, Sandy, nimm noch meine Pille gleich mit, ist mir lieber, weil wir haben gar kein Geld, jetzt noch ein Kind großzuziehen. Da wird das gar nicht so hinterfragt. Also ich finde, es hat schon viel mit dem Hintergrund zu tun. Und ich finde wirklich, dass, also ich finde so in den letzten Jahren immer kritischer, fing an, das war so, wann war das, vor 5, 6 Jahren, als es große Diskussionen wegen dem Drospirenon gab, dem einen Gestagen,
was Gelbkörperhormon, das
ja, in genau, dem einen Hormon, was in einer bestimmten Art von Pillen drin ist, wo dann schon rauskam, dass genau dieses Gestagen, Gelbkörperhormon, schon ein erhöhtes Thromboserisiko hat im Vergleich zu anderen. Und da damals gab es viele Fernsehsendungen und Medienbeiträge zu dem Thema. Und ich erinnere mich noch ganz genau, als ein Fernsehbeitrag lief, am nächsten Tag hatten wir, glaube ich, 20, 30 Anrufe und E-Mails mit verzweifelten Patienten, die sagten, also wenn ich die jetzt noch nehme, dann sterbe ich doch wahrscheinlich am Schlaganfall. Wo man ganz schön doll relativieren muss und sagen, also ich finde es ganz gut, dass sie sich Gedanken darüber machen, aber wir müssen uns ja auch mal sie angucken. Nur weil ich jetzt heute mit 16 finde, dass das gut für sie passen würde, heißt das natürlich nicht, dass ich das in 20 Jahren auch noch sage. Und wenn wir sagen, okay, das Hauptrisiko der Pille ist die Thrombose, dann gucken wir uns doch mal ihr Thromboserisiko an. Und dann haben sie jetzt mit 16 ein ganz, ganz, ganz geringes Hintergrundrisiko und sie sind schlank und sie sind gesund und sie rauchen nicht. Und das wäre auch gut, wenn das so bleibt, wenn sie weiter eine Pille nehmen, dass sie eben nicht rauchen. Wenn man das so ein bisschen mit denen thematisiert, kann man denen auch ein bisschen die Angst nehmen.
Ich muss an dieser Stelle ganz klar sagen, ich kenne dich ja und ich kenne auch dein Verordnungs- und Verschreibungsverhalten. Wir haben auch gemeinsame Patienten. Ich weiß, dass du kein Hormonfreak bist, ja, weil viele Hörerinnen und Hörer vielleicht auch werden jetzt den Reflex haben, oh, das ist ja so eine Hormonbefürworterin. Ich kenne ja diese Vorurteile, dass man den Frauenärzten immer sagt, ah, die wollen ja nur von der Pharmaindustrie empfohlene Hormone verticken. So bist du definitiv nicht. Du gibst ja auch zur Verhütung gerne zum Beispiel den Kupferball. Also durchaus auch hormonfreie Alternativen, weiß ich auch, klärst du drüber auf. Deswegen vielleicht an der Stelle nochmal ausdrücklich sagen, es ist eine individuelle Entscheidung und sie muss zum Körper oder eben auch zum Beschwerdebild passen und ist womöglich dann wirklich eine Art Therapie in bestimmten Situationen. Und ich als Hautärztin Ich kenne natürlich auch noch eine ganze Reihe von anderen Therapieverfahren neben der Pille, wenn eine Akne besteht. Also da gibt es ganz, ganz viel anderes und das heißt nicht, dass reflexartig die Pille sein muss. Es ist eine der Optionen, die man individuell prüfen muss. Vielleicht nochmal ganz wichtig, dass wir das hier betonen.
Genau, das finde ich auch ganz wichtig. Ich bin weder ein Befürworter nur von Hormonen, noch ein Befürworter nur von nicht hormoneller Verhütung. Ich bin ein Befürworter der Frau und ich will, dass die glücklich ist. Und das ist wirklich meine Erfahrung, auch seitdem ich eigentlich niedergelassen bin. Wenn ich was gut finde und das der Patientin aufquatsche, das bringt sowieso gar nichts. Mhm. Wir müssen miteinander was finden, was für die gut passt. Und ich frage auch immer, was wollen eigentlich Sie? Was wollen Sie denn? Erzählen Sie mir das mal und dann sage ich Ihnen, was ich dazu denke. Ob ich glaube, dass es gut für Sie passt oder schlecht. Und dann sage ich Ihnen auch, warum ich das finde. Und dann kriegt man eigentlich immer eine gute Situation hin. Aber eins muss ich nochmal sagen. In bestimmten Situationen bin ich schon ein ganz deutlicher Befürworter der Patientin. Und zwar bei den Kleinen.
Der Pille.
Der Patientin sowieso. Siehst du, das war ein falscher Versprecher.
Ja, aber ein guter.
Ich bin immer Befürworter der Patientin, genau. Und zwar, das sind die kleinen Mädchen. Und da bin ich dann doch auch ein bisschen deutlicher, weil die können oft nicht gut mit dem Kondom verhüten. Der Junge ist 14, das Mädchen ist 13 und der Kondomunfall ist dreimal die Woche. Mhm. Dann stehen die da immer und sagen, ach du lieber Gott, die sind zu klein für eine Spirale. Ja, die sind noch so jung in dieser neuen Lebenssituation. Das ist echt ein Problem. Was sollen die denn machen? Und ich sage immer den Müttern, dann gucken die mich immer ganz entsetzt an und sage ich, soll ich Ihnen mal was sagen, was ich das Schlimmste für Ihre Tochter fände? Nicht die Pille mal 2-3 Jahre, sondern die Teenie-Schwangerschaft. Und ich sage Ihnen das, das vergisst die nie. Und es stimmt auch wirklich, ja. Ich habe das, dass die manchmal sagen, wissen Sie eigentlich, das wäre jetzt 5. Kind. Und ich, also das ist so, so oft, das vergessen die ihr ganzes Leben nicht. Das finden die eine so schlimme Situation. Und das kannst du mit nichts wieder gut machen. Das bleibt für immer als Pfeil im Herz. Und eine Pille mal 2 Jahre zu nehmen, wenn das Mädchen wirklich sexuell aktiv ist, da muss man doch was machen. Mhm. Und wenn man das mit den Müttern bespricht, weil die kommen oft so und sagen, ja, so meine Freundin, die hat einen Schaden fürs Leben, die hat nämlich die Pille ganz lange genommen. Und dann sage ich, ja, und welchen Schaden hat die? Na, halt einen Schaden. Ach ja, gut. Aber wenn sie sich wirklich so eine Sorgen um ihre Tochter machen, was verstehe, weil ich habe auch 3 Töchter, den schlimmsten Schaden, und das ist wirklich ein Schaden fürs im Herzen sozusagen, sich in dieser Entscheidung zu sehen, trage ich eine ungewollte Schwangerschaft aus, ja oder nein? Für alles gibt es ja Wege, sowohl für das junge Mädchen, die sich fürs Austragen entscheidet, als auch für das junge Mädchen, die sagt, ich kann das aus psychischen Gründen gar nicht. Für alles gibt es Wege, aber das ist echt ein Schmerz, der bleibt. Und da bin ich auch ganz nervig und vehement und fange auch immer wieder an zu reden und mache mich, glaube ich, auch manchmal nicht so beliebt bei den Müttern, weil da liegt mir das Mädchen so am Herzen. Es ist einfach so, so eine blöde Situation.
Mhm. Sag mal, und wenn die Regelschmerzen stark sind, aber die Pille nicht in Frage kommt, weil zum Beispiel ja eine Gerinnungsstörung vorliegt, also eine Thrombosegefahr tatsächlich besteht, gibt es überhaupt andere Möglichkeiten? Also was kannst du nochmal konkret für Tipps geben?
Also es gibt ja auch unterschiedliche Pillen, muss man ganz klar sagen. Es gibt die klassischen Pillen, ja, die immer aus 2 Hormonen bestehen. Und das ist die Pille, die auch ein erhöhtes Thromboserisiko hat und die man auch der Patientin mit den Gerinnungsstörungen nicht geben darf. Das ist ein guter Punkt von dir, weil das hat man nicht so selten, dass die Mutter zum Beispiel kommt und sagt, ja, ich würde eigentlich gerne für meine Tochter, weil die hat wirklich ganz schlimme Regelschmerzen, aber wir haben so eine familiäre Gerinnungsstörung und ich hatte einen Herzinfarkt und meine Mutter einen Schlaganfall. Dann muss man natürlich, das ist ein wichtiger Punkt, ja, das muss abgeklärt werden, da muss das Mädchen untersucht werden und das gibt es nicht so selten, solche familiären Häufungen von Gerinnungsstörungen. Und dann muss man natürlich auch diesem Mädchen helfen. Und es gibt eine bestimmte Art von Pille, diese reinen Gestagenpillen, also Gelbkörperhormonhaltigen Pillen, die können die nehmen. Die sind erlaubt.
Mini-Pille, ne, oder?
Nee, so kannst du das nicht sagen. Das sind einfach die, das sind nicht die Kombinationspillen, ja, sondern okay. Das sind die reinen Gestagenpillen. Und die sind zugelassen bei den Gerinnungsstörungen. Und auch noch ein Punkt ist, es gibt tatsächlich auch Patienten, die zum Beispiel aus Migränegründen keine Pillen gut vertragen, ja, weil man weiß, dass häufig dieser Östrogenanteil eben auch die Migräne nochmal so ein bisschen triggert, so ein bisschen schlimmer macht, ne? Und denen tut man auch was Gutes mit so einer Gestagenpille. Also es gibt auch für die tatsächlich Alternativen.
Und manchmal kriegt man davon aber Pickel und fettige Haut.
Ja, das stimmt. Da hast du recht. Auch gut, dass du das jetzt mal so sagst, weil das hat man natürlich oft. Dass die Patientin will das eine und das andere und das eine ist aber schlecht für die Haut und das andere ist dann schlecht für die Migräne oder wie auch immer. Und dann setze ich mich vor sie hin und sage, sie haben echt recht, Medizin ist einfach echt nicht leicht. Und wir müssen uns jetzt mal überlegen, von den drei Sachen, die sie mir genannt haben, was finden sie denn echt am allerschlimmsten? Mhm. Und jetzt müssen wir uns blöderweise entscheiden und wir machen die Therapie, die ihr größtes Problem verbessert.
Gibt es denn auch so ganzheitliche Ansätze? Also kann man was über Ernährung oder Sport oder Lebensstil machen?
Ja, na unbedingt. Ne? Das, also unbedingt. Das sagt man denen natürlich auch. Also dass man, also kommt ja jetzt aufs Problem an, aber wenn die ein Problem mit der Haut oder mit den Haaren oder mit dem Gewicht oder so. Aber das ist nicht so leicht.
Aber ja? Regelschmerz kriegst du nicht weg, dass du jetzt plötzlich mehr Gemüse isst oder Ballaststoffe und eiweißreiche Kost oder so. Das
nee, hat weil keinen Einfluss. Das kann ja auch mal sowas sein, wie zum Beispiel Endometriose. Ne? Okay. Und da gibt es natürlich auch schon Ansätze, dass du das vielleicht mit irgendwelchen Ernährungsumstellungen, Kurkuma, was so ein bisschen antientzündlich ist oder so, da gibt es große Informationsmöglichkeiten auch für die Patienten. Aber ich glaube, manches verbesserst du vielleicht ein bisschen. Es gibt tatsächlich auch Patienten, also schon auch ein guter Einwand von dir, die sagen, Yoga tut mir total gut. Ja, das ist was, da lernen die ja auch über Atmung vielleicht bestimmte Beschwerden zu beeinflussen. Das finde ich total gut. Ja, also es gibt sicher schon, dass du das ein bisschen positiv oder negativ beeinflussen kannst. Aber ich glaube, ein Mädchen, was fürchterlichste Regelschmerzen hat, selbst wenn du sagst, bist jetzt Vegetarierin ab heute, das wird ihr wahrscheinlich nicht helfen.
Wie ist das mit dem Brustkrebsrisiko?
Ja, schwieriges Thema. Und auch da, also man muss sich immer das Mädchen angucken, die Familie angucken. Und man sagt ja schon, dass wenn das jetzt eine Familie ist mit einer hohen Brustkrebs-Risikosituation, da gibt es ja solche Gendefekte, den würde ich nie eine Pille geben, ja, oder schweren Herzens oder wenn eine ohne Östrogen, weil wir schon wissen, dass vor allem die beiden Hormone in Kombination den Einfluss auf das Brustkrebsrisiko haben. Aber auch da ist es so, dass 19-jährige Mädchen, das hat ja ein verschwindendes Brustkrebsrisiko. Mhm. Das heißt, auch in so einer Familie, wenn das Mädchen das unbedingt will, mache ich das schon manchmal, dass ich sage, komm, wir machen das jetzt mal 1-2 Jahre und ich fände es toll, wenn wir vielleicht, wenn du 20, 22 bist, zu einer Kupferspirale kommen könnten miteinander. Und das wollen die eigentlich auch. Mhm. Also, ne?
Was rätst du denn jungen Mädchen? Wo sollen sie sich über Empfängnisverhütung informieren? Kennen sie sich damit überhaupt schon aus? Bist du als Gynäkologin die beste Informationsquelle oder kann man das im Netz irgendwie machen?
Ja, da gibt es ja viele, da gibt es viele Möglichkeiten im Netz. Ich finde aber tatsächlich, dass die verstehen es oft nicht richtig und ich glaube, Verhütung ist auch echt schwierig. Mhm. Denen ist oft auch der Mechanismus nicht klar. Das merkt man ja dann manchmal daran, dass sie so ganz so Fragen stellen zur Pille, wo man denkt, ups, du hast, glaube ich, das Grundsystem der Pille nicht verstanden. Ja, also das ist nun wirklich eine erschreckende Frage, dass dann eine sagt, das finden sie auch in Ordnung, dass ich immer an dem Tag, wo ich Sex habe, eine Pille nehme. Manche Sachen, dann hatte ich letztens eine, die sogar auch wirklich medizinisch bewandert und eine ganz kluge und sagte, also sie hat sich jetzt ganz, ganz viel Gedanken gemacht und sie möchte die Spirale loswerden und das wäre ein Fremdkörper in ihr und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du weißt aber dann auch alles mit Verhütung und so weiter und wieder, wenn wir die jetzt rausziehen, dann hast du keinen Verhütungsschutz mehr und so weiter. Ja, das wüsste sie alles. Also ich ziehe die Spirale raus, sagt sie, nur ganz kurze Frage, das ist jetzt nicht schlimm, dass ich vor einer Stunde noch Sex hatte. Sage ich, doch, leider ja. weil die Spermien sind noch drin. Ja. Nur die Spirale ist jetzt raus. Dann hat sie angefangen zu heulen und dann dachte ich, Mensch Mist, wir haben uns gerade eine Viertelstunde unterhalten und du hast mir bei mir wirklich den Eindruck erweckt, dass du das alles verstanden hast, auch was die Spirale in dir gemacht hat und so weiter. Aber dann kannst du mich doch nicht bitten, die rauszuziehen, wenn du eine Stunde vorher Sex hattest.
Und jetzt?
Dann gab es die Pille danach und echt viel Tränen. Und zum Glück ist auch alles gut gegangen. Und da merke ich auch daran, zum Beispiel Pille danach ist denen aber auch gar nicht klar. Die denken, glaube ich, keine Ahnung, die ist dann im Körper und fängt wie mit so einem Lasso die Spermien ein oder so. Die haben aber auch gar keine Vorstellung, was die eigentlich macht.
Dann erklär uns das doch bitte nochmal.
Die Pille danach, die verschiebt nur den Eisprung nach hinten. Und da gibt es unterschiedliche Pillen danach. Die machen das unterschiedlich lange. Die eine schiebt es nur ein paar Stunden nach hinten, eine andere schiebt es noch ein bisschen weiter nach hinten. Fakt ist aber, dass wenn die leider an dem Morgen den Eisprung hatte und am gleichen Morgen Sex hatte, dann bringt die Pille danach nichts mehr, weil dann ist ja schon passiert. Und das muss man denen natürlich sagen und man muss denen auch sagen, dass sie die natürlich so schnell wie möglich nehmen muss, dass man eben den Eisprung möglichst vermeidet, weil die Spermien natürlich eine gewisse Überlebenszeit haben. Und das ist denen überhaupt nicht klar.
Was ist denn in der Pille danach enthalten und kann sich das denn ein junges Mädchen ohne Rezept einfach holen?
Ja, da ist ein Hormon im Prinzip enthalten, was den Eisprung nach hinten schiebt. Und die sind für Mädchen über 18 in der Apotheke erhältlich. Das war früher nicht so. Ja, früher, das war das, wo wir immer gestöhnt haben im Nachtdienst in der Klinik. Am Wochenende saß immer einer stundenlang und hat die ganzen Pillen danach abgefertigt. Die kamen immer mit ihrem Freund im Schlepptau, ist gerade gerissen.
Das Kondom.
Also genau. Und man hat immer gedacht, ach man, Mist, es ist doch nachts um 3 und jetzt stehst du hier vor mir. Also das war immer der Hassjob. Ja. Die Rezepte für die Pille danach. Das ist jetzt nicht mehr so. Das kann man in der Apotheke sich holen. Ich weiß aber gar nicht, auch wenn es die Kollegen im Nachtdienst erleichtert, ob ich das eigentlich so gut finde. Weil, wenn man denen das Rezept gibt, kann man halt auch nochmal ganz kurz darüber reden und sagen, dir ist schon klar, was die eigentlich macht. Dir ist auch klar, dass das kein Dauerverhütungsmittel ist, sondern das nennt man Notfallverhütung. Also wenn du echt Pech gehabt hast, dann na klar, aber das ist keine Art der Verhütung. Und ich habe das nicht so selten. Auf dem Anamnesebogen müssen die immer ausfüllen, Verhütung. Und dann schrieb eine Pille danach. Und das war so ein Fall, wo ich gesagt habe, wir müssen das mal besprechen. Das ist keine Verhütung, das ist eine Notfallverhütung. Und das ist dieses, wenn die das nur in der Apotheke sich holen, da geht so ein bisschen so ein Gespräch verloren.
Tatsächlich. Ich dachte, weil die Apotheker doch eigentlich immer sagen, wissen Sie, wie das funktioniert, kann ich Sie noch mal erklären.
Naja, wenn du da, also das, weil die sagen das dann vielleicht da in der Nachtapotheke irgendwie 3 Sätze, aber die sagen, also das ist ein anderes Gespräch mit einem Frauenarzt, der dann sagt, pass mal auf, ich finde es erstmal, man muss sie erstmal auch loben und sagen, ich finde das super, dass du dir die Pille danach geholt hast, super. Aber ich muss dir leider sagen, das ist kein 100% Schutz und ich schätze, du hättest gerne einen 100% Schutz, das will ja jeder immer. Lieber. Und deswegen sollten wir vielleicht nochmal überlegen, was könnten wir denn tun, was besser ist als die Pille danach?
Hat die denn überhaupt Nebenwirkungen?
Ja, aber ganz ehrlich, vertretbar. Das kannst du schon machen.
Und wenn man dann doch schwanger geworden ist, ist das dann schädlich schon für dieses befruchtete Ei? Nein.
Nee.
Also da siehst du den größten Aufklärungsbedarf oder was schlägst du vor? Was müsste passieren, damit die Aufklärung der jungen Mädchen optimal verläuft?
Verhütung? Ach, ich glaube, ganz ehrlich, die verläuft ja gar nicht schlecht. Ich kenne es von meinen Töchtern, da gibt es ja eine Sexualberatung, da kommt ja ein Frauenarzt in die Schule und klärt ein bisschen auf. Ja, also das weiß ich ziemlich genau, weil die Schule hat mich auch gefragt, woraufhin meine Töchter zu mir sagten, Mama, wir machen alles für dich, alles, wenn du nur nicht in die Schule kommst und bei uns vor der Klasse die Aufklärung über Kondom, Verhütung und Sex machst, dann können wir da nie wieder hingehen. Aber das läuft, glaube ich, ganz gut. Ja, da wird Informationen gegeben zu Verhütung, zu sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ich glaube, das läuft ganz gut. Ich glaube aber, und die haben wirklich auch eine gute Chance, über das Internet sich zu informieren. Aber es sind halt nicht so leichte Themen. Und ich merke es bei mir auch manchmal, ich überschätze manchmal die Patientinnen so, weil die sind angezogen, als wären sie 22, haben Push-Up-BH, Stringtanga, sind gewachst von Hacke bis Nacke, Gelnägel und haben alles als wie eine 25-Jährige. Und dann merke ich auch manchmal von mir, dass ich so denke, ja, das muss die doch jetzt verstehen. Aber dann muss man auch manchmal nochmal denken, nee, vielleicht doch auch nochmal bei der Basis ganz kurz anfangen und nochmal ganz kurz abklappern, ob sie das wirklich so verstanden hat. Mit der Verhütung, mit den sexuell übertragbaren Erkrankungen. Ja.
Also es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, dass über 50% der Deutschen echt eine schlechte Gesundheitskompetenz haben. Trotz, dass in den Schulen schon was an Aufklärung geleistet wird. Also es betrifft Ernährung, aber natürlich auch den eigenen Körper.
Ja, aber so. Da muss man jetzt hier mal ganz klar sagen, die haben ein großes Eigeninteresse. Die wollen ja gar nicht schwanger werden. Also da ist ja ein großer Impuls da, das schon irgendwie zu verstehen. Und da hören die einem auch viel mehr zu, wie bei irgendwelchen anderen Sachen, die man denen erklärt. Dass sie sich vielleicht anders ernähren sollen und dass sie nicht immer zu McDonald's, da gucken die schon aus dem Fenster und man merkt, wie die schon heimlich auf dem Schoß der Freundin eine WhatsApp schicken, bin hier gleich fertig. Bei der Verhütung, da sind die ja interessiert. Die wollen ja, dass das richtig läuft.
Und ist denn auch das Thema irgendwie, wann mal das Jungs ja auch verhüten könnten und so? Also wird das mitgefragt? Und hast du das Gefühl, da gibt es vielleicht Defizite auch auf Seiten der Männer?
Naja, die Jungs, die kriege ich ja nicht so mit. Ich habe ja die Mädchen. Und ich sage den Mädchen immer, also wenn du den Jungen nicht kennst, gewöhn dir gleich mal an Kondom. Ja, aber ich sage dir jetzt mal was Gemeines. Dein Freund, der ist natürlich noch nicht so erfahren. Und vielleicht kriegt er das auch noch nicht so gut hin, ohne dem so nahe zu treten. Er ist bestimmt der tollste Junge von der Klasse, aber das muss der ja auch erstmal so ein bisschen die Routine kriegen bei der Sache. Und er sagt, ja, da haben sie recht, das ist auch kürzlich, ne, da hat er das nicht übergekriegt und dann war der ganz traurig und so. Das sagen die dann schon und dann sage ich, weißt du was, ich sag dir jetzt mal was, nur wir unter uns beiden, du musst auch echt ein Egoist sein, ne? Auch wenn das ein ganz toller Typ ist, denk mal primär an dich, weil im Zweifel wärst du schwanger, im Zweifel hättest du dich mit was angesteckt. Und auch wenn du jetzt denkst, ihr werdet zusammen alt, das Leben, das ist noch lang. Und du musst vielleicht irgendein Thema hier alleine ausbaden. Und das verstehen die dann schon auch.
So, und dann gibt es ja auch das Problem, jetzt benutzt man ein Kondom, aber zum Beispiel der Herpes oder die Dellwarzen oder auch die Feigwarzen, alle sexuell übertragbare Erkrankungen, passieren außerhalb der Kondomzone. Das heißt, das Kondom schützt nur begrenzt. Was rätst du da?
Da kann man ja ganz schwer was raten. Und das ist wirklich auch gut, dass du das nochmal ansprichst. Das ist ein großer Frust. Es gibt viele Tränen, Stichwort Herpes. Die erste Herpesinfektion ist der Weltuntergang. A, tut sie, das weißt du ja genau wie ich. Es tut ja wahnsinnig weh, so eine Primärinfektion, so eine erste Infektion, Herpes vaginalis, ist ganz fies mit dicken Lymphknoten und dicken, bösen, offenen Stellen. Die sind richtig doll krank. Ja, ich hatte letztens mal so eine ganz junge, die war 13, die war echt im Krankenhaus.
Ja, manche kriegen das ja jeden Monat kurz vor der Menstruation.
Wobei ja diese Erstinfektion ist meistens die schlimmste, die ist brutal. Ja, das tut wirklich richtig weh. Und wenn man dann hinterher sagt, die fragen ja dann, was hatte ich denn? Wenn man dann sagt, du, das ist ein Herpes und es kommt auch wieder, dann sind die Tränen groß.
Jetzt würde ich gerne deine Position erfahren, Impfung gegen Gebärmutterhalskrebs. Ich weiß, das ist für dich ein Herzensthema.
Das ist für mich ein totales Herzensthema, weil ich da vorhin schon den Versprecher hatte, ich bin immer pro Patient. Und mein Hauptanliegen ist ja, dass ich der Patientin echt eine gute Ärztin bin. Und dass ich, wenn ich das irgendwie kann, sie vielleicht auch vor der einen oder anderen Katastrophe bewahren kann. Kann man nicht immer. Manche Dinge sind Schicksal. Aber manche Dinge hat man auch in der Hand. Und ich erinnere mich, und das werde ich nie aus meinem Kopf kriegen, an meine ersten Jahre als Frauenärztin, auch an mein praktisches Jahr in der Klinik auf der gynäkologischen Station. Und da waren die Zimmer voll, wirklich voll, von den jungen Frauen mit Gebärmutterhalskrebs. Und das sind die jungen Frauen gewesen, die sexuell aktiven, die oft die Partner wechseln. Und das fortgeschrittene fortgeschrittene Gebärmutterhalskrebs, der ist dramatisch und der hatte so einen ganz fürchterlichen Geruch und ich krieg das nie aus meinem Kopf, wie ich da als Studentin dann immer in diese Zimmer musste von diesen Frauen, die wenig älter waren wie ich und die auch zum Großteil gestorben sind. Also es ist eine grauenhafte Erkrankung und ich persönlich, ich finde, das ist bahnbrechend, dass man bei einer so dramatischen Krebserkrankung den Grund rausgefunden hat. Es gibt doch, das wissen wir ja beide, es ist auch so schrecklich, es gibt so viele grauenvolle Krebserkrankungen, wo man sagt, wieso hat die das jetzt gekriegt? Ja, gut, manchmal ist es Genetik, manchmal fragt man sich. Und hier wissen wir zu 99,9%, eigentlich 100%, wird sozusagen der Gebärmutterhalskrebs durch eine Infektion mit dem HPV-Virus ausgelöst. Und wenn ich davor jemanden bewahren kann, dann brenne ich wirklich dafür. Und das ist aber auch wirklich nicht so leicht, das Gespräch. Wie du hast das vorhin ja schon im Zusammenhang mit den Pillen gesagt, dass man häufig, wenn man sagt, Mensch, jetzt haben sie mich auf ihre Tochter angesprochen wegen den Tagen, gut, dass wir darüber reden. Ich habe nämlich auch was auf dem Herzen. Ich finde, die ist im perfekten Alter, die mal gegen Gebärmutterhalskrebs zu impfen. Und dann sagt die Mutter, also ich bin aber ein Impfgegner. Und dann sage ich, okay, das kann ich auch verstehen, dass Sie das vielleicht kritisch sehen, aber lassen Sie mich kurz was dazu sagen. Und dann führe ich das natürlich ganz kurz aus, dass ich finde, es ist eine ganz grauenvolle Erkrankung und dass man sein Kind davor bewahren kann und ob sie nicht vielleicht doch darüber mal nachdenken will und gibt was zu lesen mit so. Das ist das eine, die Impfgegner, das sind nicht so wenige. Und zum anderen assoziiert die Mutter damit gleich, die Frau Doktor will die reif machen für den Geschlechtsverkehr. Also nicht mal so schnell. Und da muss man auch da nochmal sagen, nee, verstehen Sie mich jetzt hier nicht falsch. Ich denke nicht, dass Ihre Tochter morgen Freund hat. Aber das ist eine Impfung, die schützt Ihre Tochter für das spätere Leben. Nee. Und es muss ja gar nicht sein, dass sie morgen Freund hat. Aber irgendwann wird sie einen haben.
In welchem Alter sollte man impfen?
Also das ist ja runtergesetzt worden, das Impfalter. Und ich finde so 12 ist eigentlich, also kannst du auch schon früher. Aber ich finde immer, ein gutes Alter ist tatsächlich, wenn das Mädchen auch schon so ein bisschen versteht, worum es geht. Ja, also so 11, 12 ist eigentlich echt ein ganz gutes Alter. Wenn du unter 14 impfst, dann sind es auch nur 2 Gaben. Und da holst
und nicht
du dann,
3?
Genau, dann holt man so ein bisschen die kritisch denkende Mutter zum Thema Impfung auch nochmal so ein bisschen ins Board.
Du hast deine 3 Töchter geimpft?
Genau, die Kleine ist noch zu klein, aber die beiden Großen habe ich geimpft.
Ich habe auch meine beiden Söhne geimpft, entsprechend der Empfehlung der Ständigen Impfkommission.
Genau.
Also das wird heute auch von den Krankenkassen übernommen. Für Jungs und Mädchen.
Ganz genau. Und das ist zum Beispiel super. Finde ich ganz toll. Das gibt es ja noch nicht so lange in Deutschland. Das waren ja zunächst die Mädchen. Und das war ganz schwierig, weil ich habe schon immer die Mütter auch aufgeklärt mit den Jungs. Und dann haben die aber immer gesagt, das kann aber nicht stimmen, was sie sagen, weil sonst würde das meine Krankenkasse bezahlen. Mhm. Und dann muss man denen sagen, wissen Sie, das ist ja noch eine neuere Erkenntnis tatsächlich mit diesem Virus, mit dieser Impfung, mit diesem Schutz. Und das ist jetzt hier auch alles auf den Weg gebracht. Das dauert denn einen Moment, bis das sozusagen auch Kassenleistung für die Jungs geworden ist. Vorher war da die Akzeptanz von den Jungsmüttern ganz gering.
Wobei man ja wirklich sagen muss, diese Viren machen ja nicht nur Gebärmutterhalskrebs,
genau,
sondern auch Analkarzinom, Peniskrebs,
genau,
Mundbodenkrebs und Hautkrebs.
Ganz genau. Und das ist in dem Zusammenhang auch total gut, dass du es nochmal sagst. Ich habe da so ein Bildchen, ja, das kriegen die immer, und da wird HPV erstmal erklärt. Und da ist natürlich für den Gynäkologen primär der Gebärmutterhalskrebs, aber da ist das, was du gerade alles aufgezählt hast, auch mit drauf, anal und vaginal und oral. Und auch das.
Und tollerweise auch die relativ harmlosen Feigwarzen werden ja mit geimpft quasi.
Absolut. Das ist auch ein Vorteil. Ich meine, in den Anfängen gab es ja 2 Impfstoffe, wo der eine praktisch nur so HPV-High-Risk-Typen drin hatte und nicht die Feigwarzen. Der andere hatte schon beides. Und es gibt halt Patienten, die haben so diese ersten Impfstoffe gekriegt und sind nicht gegen Feigwarzen geschützt. Jetzt kriegen die meisten ja diesen 9-fach-Impfstoff, wo die Feigwarzen mit drin sind. Und auch das muss man, das alle, also da haben die Patienten tatsächlich auch gar keine Lust drauf. Feigwarzen sind ganz unangenehm und blöd und kommen gern wieder. Und das wollen die Patienten auch nicht haben. Das finde ich super.
Meine letzte Frage an dich. Wir müssen natürlich auch die Väter im Blick haben. Ich finde es toll, wenn die heute mitgehört haben. Was würdest du denn, wenn du jetzt einem Vater begegnest, der ganz verzweifelt ist, der sagt, oh, meine Tochter ist schon so sexualisiert quasi, die läuft schon rum wie eine junge Frau. Kannst du denen irgendwas sagen,
ja,
zum Aufmuntern?
Ich würde mit dem so ein bisschen sprechen, wie ich das mit meinem Mann mache. Dass ich sage, Mensch, sei doch total stolz. Du hast eine ganz, ganz tolle Tochter. Verbiet ihr nicht zu viel. Sie macht es nämlich trotzdem. Und öffne mal dein Herz für diese neue Lebensphase, öffne unser Haus für den Freund, lass ihn rein zu uns und du wirst schon sehen, das bleibt ja deine Tochter. Die haben, glaube ich, tatsächlich also bei meinem kenne ich das eher so ein bisschen wie so eine Verlustangst. Ich gebe jetzt mein Kind an einen anderen Mann weiter, dass man sagt, nein, nein, die bleibt bei dir und die bleibt vor allem bei dir, wenn du jetzt dein Herz und die Tür öffnest für diese neue Lebensphase.
Und niemand ist jemals so gut wie der Papa, der bleibt für immer der Held.
Und der bleibt der Held, wenn der nämlich nicht schimpft und am Fenster steht und sagt, also der gar nicht. Wenn der dich noch einmal abholt, dann streich ich das Taschengeld.
Liebe Sibylle, wir kommen zum Ende. Ich danke dir, das war ein Ritt, es war sehr interessant. Man kann dir wunderbar zuhören. Ich fand vor allem diese vielen praktischen Beispiele und Geschichten aus dem Alltag großartig. Wir haben das Thema PMS, also prämenstruelles Syndrom, heute ausgespart, weil demnächst dazu eine ganz eigene Folge kommt. Aber auch da hättest du eine Menge zu sagen. Vielen, vielen Dank. Ich sag tschüss. Und bis irgendwann mal wieder.
Ich danke dir, das hat wie immer großen Spaß gemacht.
Das war's für heute. In 14 Tagen gibt es die nächste Folge von Ist das noch gesund? In der Zwischenzeit schreibt mir gerne unter podcast@tk.de. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar und eine Bewertung in eurer Podcast-App schicken. Wir sind auch bei Facebook und Instagram. Da findet ihr uns im Kanal der Techniker. Ich sage danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Jael Adler.
Das war... Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.